Deutschlandfunk Interview.
Einen schönen guten Tag an Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag.
Hallo, Herr Klich.
Sie sind Osteuropa-Fachmann, kennen Russland sehr genau, kennen die Ukraine, kennen noch weitere sogenannte postsowjetische Länder drumherum. Sprechen wir ein bisschen über die russische Strategie, Herr Meister. Welchen Zweck erfüllen 40% Nord Stream 1 Auslastung für Wladimir Putin?
Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass es überhaupt wieder Gas fließt. Ja, es war ja sozusagen die Befürchtung da, dass es möglicherweise gar kein Gas mehr geben würde aus Russland. Und wir sehen im Prinzip die typische Erpressungsstrategie oder vielleicht auch die psychologische Strategie der russischen Seite, dass man eben erstmal die andere Seite in Unklarheit belässt, aber dann eben auch doch bestimmte Regeln einhält. Also man liefert eben doch wieder Gas. Es waren dann doch nur technische Probleme sozusagen oder die Wartungsfragen, die da im Hintergrund stand, und man erfüllt sozusagen seine bis zum gewissen Maße das, was man zugesagt hatte. Ja, also das heißt, man kann jederzeit Gas hoch oder runter fahren und versucht im Prinzip die andere Seite damit auch vielleicht weich zu klopfen für was auch immer in Zukunft.
Ist das so eine Art Psychoterror?
Ja, ich würde schon sagen, dass es darum geht, die deutsche, aber auch europäische Gesellschaften hier unter Druck zu setzen, mit Blick auf die Unterstützung für Sanktionen, mit Blick auf das, was auf uns zukommen wird, auch mit höheren Kosten im Energiebereich, aber auch in anderen Bereichen, und dass eben damit auch möglicherweise die Unterstützung für die Politik der Bundesregierung, der Europäischen Union in der Bevölkerung zurückgeht, wenn man eben sieht, was hier für ein öffentlicher Nervenkrieg auch ausgeführt wird, ja, der von den Medien dann auch entsprechend aufgegriffen wird.
Und ist es aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass die psychologische Taktik, die da gefahren wird, so aussehen könnte, dass dann vielleicht im Herbst, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, groß gegenzusteuern, dann der Gashahn zugedreht wird?
Also ich denke, man zeigt jetzt erstmal, was möglich ist. Ja, also dass man eben den Gashahn zudrehen kann, aus was für Gründen auch immer. Mhm. Das ist eine Drohung für den Herbst. Ja, und das ist natürlich dann, genau, das ist dann möglich, dass im Herbst der Gashahn komplett zugedreht wird. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob Russland oder ob die russische Führung tatsächlich das bis zum Ende durchspielen wird. Ja, also dass sie dann wirklich für längere Zeit den Gashahn zudrehen wird. Mein Eindruck ist eher, dass es auch darum geht, eine Verhandlungsposition mit Blick auf Sanktionen vorzubereiten, mit Blick auf möglichen Waffenstillstand auch in der Ukraine, wenn beide Seiten erschöpft sein sollten in den nächsten Wochen. Und dass man eben im Prinzip hier dieses Instrument Gas, wo wir so verletzlich sind, dass man dieses Instrument eben zeigt. Ja, das ist sozusagen möglich, und das steht euch dann im Herbst an oder im Winter an, wenn ihr vielleicht bestimmte Kompromisse nicht macht.
Sie beobachten ja auch die Reaktionen der deutschen Politik, das haben Sie auch anklingen lassen. Fällt die deutsche Politik mehrheitlich oder in relevanten Teilen auf diese Taktik herein?
Na gut, ich meine, was soll die Reaktion sein der deutschen Politik? Also jetzt sieht man eben, dass man eher in einer Abhängigkeit ist, nicht in einer Interdependenz, sondern dass wir doch scheinbar abhängiger sind von russischem Gas, dass man aber wenig Handlungsmöglichkeiten, wenig Handlungsspielraum hat. Und ich würde schon sagen, dass der Wirtschaftsminister und die Bundesregierung versuchen, so viel wie möglich in dieser Situation zu machen und gleichzeitig auch die Bevölkerung und die Unternehmen vorzuwarnen. Hm. Ich sehe jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, die Opposition hat natürlich die Aufgabe, das zu kritisieren, aber gerade die CDU war ja maßgeblich auch daran beteiligt, dass wir in diese Situation gekommen sind, ja, von Abhängigkeit. Aber das ist das übliche politische Spiel, was man hat. Also reinfallen ist mir jetzt zu viel gesagt. Ich denke, man ist einfach in einer Notsituation, wo man wenig Handlungsoptionen hat. Und das weiß Putin. Und man versucht eben, das Mögliche zu machen in diesem Rahmen.
Schauen wir nochmal auf die russische Position, die russischen Ziele, das, was für möglich gehalten wird in den nächsten Wochen. Es hat ja gestern auch Äußerungen gegeben von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, der kurz gefasst gesagt hat, dass wenn der Westen seine Lieferungen von Langstreckenwaffen nicht einstellen würde, dann greife Russland auch zu mehr Territorien und Annexionen als in Anführungsstrichen nur Luhansk und Donetsk. Welchen Reim, Herr Meister, machen Sie sich darauf?
Na gut, einerseits, dass die neuen Waffen, die da an die Ukraine geliefert wurden, sind tatsächlich ihre Wirkung zeigen. Also die tun weh. Und die russische Führung mit ihr eben Lavrov reagieren. Ich meine, sie drohen jetzt mit dem, was sie ja ursprünglich vorhatten, dass sie größere Teile der Ukraine erobern wollen.
Aber das ist ja eigentlich nicht so neu, oder?
Also Eben, ja. Was eigentlich nicht so neu ist. Also es ist im Prinzip etwas, was sie nicht erreichen konnten, weil sie sich auf diesen Krieg falsch vorbereitet haben. Und jetzt drohen sie sozusagen wieder damit. Das würde ich eher erstmal als eine Drohung ansehen, weil ich sehe nicht, dass die russische Armee im Moment dazu in der Lage ist, wirklich zu weiteren Territorien zu greifen. Ja, also sie haben einfach nicht die Truppen dafür, ihnen gehen die Waffen aus. Sie können natürlich Städte beschießen und weiter zerstören. Das machen sie aber sowieso. Aber es ist im Prinzip eine offene Drohung, also auch wieder so eine offene Drohung. Ja, mhm. Könnte natürlich auch andere Territorien sein außerhalb der Ukraine. Aber ich sehe das sozusagen auch als Teil dieser Informationskampagne, dass man eben einerseits zeigt, wir können mit Gasdrosselung oder Stopp drohen, aber gleichzeitig können wir eben auch mit einer Ausweitung des Krieges drohen. Und das ist für mich eher auch wirklich, geht in Richtung möglicherweise Verhandlungen, ja, über Sanktionen, Waffenstillstandsabkommen, woran die russische Seite Interesse haben wird ab einem bestimmten Punkt, wenn sie dann Donetsk und Luhansk komplett eingenommen haben.
Und diesen Punkt sehen Sie tatsächlich dann vielleicht in dieser zweiten Jahreshälfte irgendwann erreicht?
Ich würde sogar fast sagen früher. Also ich sehe eher in den nächsten Wochen diese Erschöpfung. Das hängt natürlich auch davon ab, was für Waffen weitergeliefert werden an die Ukraine, also inwieweit man da auch Russland möglicherweise in Cherson zurückdrängen kann. Ja, und wenn Russland eben nicht mehr erobern kann, aber im Prinzip schon eine Art Sieg verkünden kann in Donetsk und Luhansk, dann könnte ich mir vorstellen, dass man doch ein gewisses Interesse an einer Art Waffenstillstand kommen und einer neuen Kontaktlinie hat.
Mhm. Das ist ja ein Paradox. In der deutschen Diskussion hat man manchmal den Eindruck, dass Russland so ein übermächtiger Gegner ist, weil so viele Hebel in Moskau zusammenlaufen und sie alle dort betätigt werden. Und auf dem Schlachtfeld, und das ist ja vielleicht das entscheidende Feld, sagen Sie jetzt, Russland ist in einer Position, dass es eigentlich in wenigen Wochen ja in Verhandlungen wird treten müssen.
Ja, ich meine, wir haben die Tendenz in der deutschen Politik und Öffentlichkeit, dass wir entweder Russland überschätzen oder unterschätzen. Und wir unterschätzen es eben auch in dem, wozu es bereit ist, immer wieder. Aber ich glaube, militärisch, natürlich sehen wir jetzt gewisse Erfolge, aber wir sehen eben auch die Erschöpfung auf der russischen Seite. Wir sehen eben auch die technologischen Probleme, die durch die Sanktionen in Russland entstanden sind. Ich meine, auch der Iran-Besuch jetzt von Putin, der ist ja eher sozusagen als ein Zeichen der Stärke ausgelegt worden. Aber für mich blieb letztlich Iran nur noch übrig, ja, mit dem man sozusagen im Nahen Osten reden konnte, nachdem Biden in Saudi-Arabien in der Region sozusagen die wichtigen Lieferanten für Öl besucht hat. Also in der Hinsicht, Putin reagiert hier auch nur. Der hat ja keinen großen Plan und er versucht im Prinzip Verhandlungsdruck aufzubauen. Und das gelingt ihm, indem er Panik hier schürt. Und da ist gerade Gas sozusagen unser großer Schwachpunkt. Mhm. Auf dem Schlachtfeld hängt es tatsächlich davon ab, inwieweit entsprechend Waffen an die Ukraine geliefert werden.
Herr Meister, wir haben noch etwa eine halbe Minute, aber für die Frage reicht es vielleicht auch noch und die Antwort. Inwieweit wäre denn die Ukraine bereit für Verhandlungen?
Also aktuell ist sie nicht dazu bereit, aber sie wird an einem bestimmten Punkt dazu bereit sein müssen, weil die Kosten einfach zu hoch sind, die dieser Krieg verursacht. Und natürlich auch wenn Waffenlieferungen kommen, haben die natürlich auch ein Truppenproblem, ja, und sie können im Moment nicht mehr Territorien erobern. Also ich denke, es wird einfach der militärische Druck dann so groß sein, dass man eben doch bestimmte Kompromisse eingehen muss.
Russland überschätzen, Russland unterschätzen, Russland richtig einschätzen. Das Letztere haben wir hoffentlich versucht und gemacht, gemeinsam mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke Ihnen, Herr Meister, für das Gespräch.
Sehr gerne.